Connection, japanisches Film Festival, Frankfurt am Main.
Hi, mein Name ist Michael, wie immer, und wir sind hier bei der ersten der etwas späteren Nippon Connection Folgen. Jetzt ist bei uns, also ich werde diese hier aufnehmen und quasi direkt wieder veröffentlichen. Da ist wieder mal keine große Bearbeitungszeit zwischen. Das kommt zack, zack, denn jetzt hatten wir schon wieder, ja, morgen sind es 2 Wochen keine Folge. Das geht ja nicht. Aber ja, war noch viel. Und zwar gab es ja bei der Nippon Connection wieder dieses, wenn du auf den letzten Drücker noch einen Film quasi bestellst oder mietest, leist, was auch immer, dann hast du halt noch ein paar Tage Zeit, dir das anzugucken. Und so habe ich dann die Woche eben noch ganz gut Filme nachgeholt. Das Ding ist halt, dass dann in dem Kontext auch irgendwie keine, also wenig Sinn ergibt, das dann schnell rauszuhauen. Denn ihr könnt es halt eh nicht mehr bei der Nippon Connection schauen, denn da war schon alles gelaufen, falls ihr es noch nicht geliehen habt. Und deswegen dachte ich mir, ich gucke mir den Kram erstmal an und mach dann anschließend die Folge. Und ja, das hat dann noch eine Woche gedauert, da ich irgendwie hier an schlimmer Schlaflosigkeit litt und dann der schlimmsten Otaku-Hölle mein Leben opferte. Das wird in einer anderen Folge dann noch genauer erläutert. Aber wer vielleicht auf Twitter oder auf unserem Discord oder auf Instagram, man kann mir jetzt auch auf Instagram folgen, muss ich mal kurz erwähnen. Und zwar heißt der Account, das Profil heißt AAL, also AAL, Nold, wie Arnold, eben mit Doppel-A und L, _com_dhagens. Da kann man mir gerne folgen und dann sieht man, welcher schrecklichen Otaku-Hülle ich verfallen bin. Da poste ich, glaube ich, die meisten Bilder. Und ja, das hat ein bisschen Zeit gefressen. Ich war irgendwie auch kopftechnisch nicht so richtig gut dabei, denn halt Schlafmangel und Arbeit und so weiter. Und so hat das dann ein bisschen gedauert. Zwischendurch hatte ich da auch noch Geburtstag, war ganz schön, haben auch viele Leute gratuliert. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe sogar noch von ein paar Leuten eine tolle Karte von der Nippon Connection bekommen, falls ihr das irgendwie damit beteiligt wart, wisst ihr das, und ich danke euch auch sehr. Das kam rechtzeitig zum Geburtstag an. Irgendwer schrieb, glaube ich, drauf. Ich hoffe, das kommt noch pünktlich, und ja, kam pünktlich. Wundervoll, vielen Dank. Hat mich sehr alles gefreut, aber ist auch schon Termin noch mit einer insgesamt Nippon Connection Nachbesprechung mit Daniel irgendwie so mehr oder minder geplant. Hätten wir eigentlich heute schon aufnehmen wollen. Kam aber was dazwischen, aber dann vielleicht nächste Woche oder so. Aber es kommt auf jeden Fall noch eine größere Nachbesprechung über das ganze Festival, und dann kommen bestimmt auch mal so Einzelfilmbesprechungen auch noch mit rein. Aber gucken wir mal. Jedenfalls, heute haben wir noch einen ganzen Sack so kleinere Sachen, vor allem halt Dokumentation, und zu Dokumentation habe ich meistens eh nicht so furchtbar viel zu sagen, von daher wird es, glaube ich, nicht ganz so lang, aber ja, gucken wir mal. Und die erste Doku, die ich da noch sah, heißt Satoshi Kon, The Illusionist von Pascal Alex Vincent, und wie man dem Titel vernehmen könnte, geht es um Satoshi Kon, der viel zu früh verstorbene Manga-Künstler und Anime-Regisseur. Dieser Film beschränkt sich weitestgehend auf sein Anime-Schaffen. Und da gibt's dann halt ein paar alte Videos mit ihm und ein paar Interviews mit Leuten, die ihn irgendwie kannten. Und das ist alles soweit ganz schön. Ein bisschen interessant ist, dass da Darren Aronofsky reinkommt, der immer erzählt, wie sehr er Kons Filme liebt und bla. Und es gibt ja immer diese Geschichte, dass er die Remake-Rechte für Perfect Blue, glaube ich, gekauft haben soll, damit er irgendwie eine Szene nachstellen könnte. Und dann gibt's dann irgendwie so Geschichten, dass er das wohl nie getan hat oder zumindest nie bezahlt hat und so Scheiße. Also das ist dann so ein bisschen eklig, den zu sehen, wenn man das so im Hinterkopf hat. Aber egal, ist ein sehr hübscher Film. Es gibt nicht viel Neues, was man da irgendwie rausnehmen kann. Aber es ist halt so eine nette, kleine, nostalgische Tour eben durch Kunst schaffen. Und das kann man ruhig mal machen. Und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, dass ich noch durchaus einige Filme von ihm nachzuholen habe, die mir wahrscheinlich sehr, sehr viel Freude machen. Weil diese Doku war halt in Ordnung, hat das getan, was man erwarten konnte. Wie gesagt, hätte mich jetzt mehr gefreut, wenn die so richtig hardcore in die Tiefe geht, aber das ist wahrscheinlich auch einfacher mit einem Regisseur, der noch am Leben ist. Aber ja, wie gesagt, netter, ein bisschen oberflächlicher, so Werkschau, eine nette, etwas oberflächliche Werkschau, aber durchaus schön, macht man nichts mit falsch und ich denke, dem ein oder anderen im Publikum würden da auch ein bisschen die Tränchen kommen und so weiter. Also es ist schon total okay, kann man machen. Dann habe ich gesehen The Mole Song Final, den ich ja auch schon im Kino sah und im Kino schon sehr, sehr gefeiert habe. Es ist dummer, obszöner Scheiß. Wir hatten im Japanio den ersten Teil besprochen. Es geht um einen Undercover-Polizisten, der eigentlich nichts kann und der aber Lüstling ist und der jetzt hier irgendwie im finalen Film jetzt endlich mal die Drogenhändler Yakuza zur Strecke bringt. Und das ist nichts Intelligentes, das ist halt wirklich dummer Klamauk, aber wenn man Bock auf dummen Klamauk hat, ist der ganz, ganz spaßig, bringt die Reihe ganz gut zu Ende. Ein paar Sachen, die mich dran stören, ist, dass der wirklich sehr hart noch Szenen aus den ersten beiden Filmen recycelt. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, aber das sind halt auch sehr, sehr geile Szenen. Da kann ich schon verstehen, wenn man die einfach wieder und wieder zeigt. War im zweiten auch schon so, da wurde alles, was gut war, im ersten nochmal gezeigt. Hier auch wieder merkwürdig, aber stört mich halt nicht. Und ja, ansonsten ist es halt ein dummer kleiner Film mit einem fantastischen Ende, der die Reihe eben ganz gut abschließt. Und Takashi Miike hat hier eine gute Filmreihe gemacht, die irgendwie keinen Menschen interessieren oder die das irgendwie sehen. Und das finde ich sehr kurios. Und sollte man, wenn man die Chance hat, doch irgendwo noch gucken. Also, ja, aber der hatte ich schon öfter drüber geredet, der moderne Miike, der geht ja irgendwie doch ein bisschen unter und das ist sehr, sehr schade, denn da ist immer noch viel, viel Gutes zu holen. Also, sagt eurem Filmvertrieb des Vertrauens, die sollen einfach mehr Miike bringen, da gibt es ja auch noch Unmengen Filme, die nie irgendwie veröffentlicht worden sind, neue, alte, was auch immer. Miike geht immer, den kann man machen. So, danach hatte ich Dozens of North und der kam mit einem Vorfilm, der da hieß Polar Bears, Bears, Boredom und wie man dem Titel entnehmen kann, ist dieser Film 7 Minuten dumme Wortspiele und Wortwitze und das ist sehr, sehr niedlich. Während Dozens of North so also gar nichts für mich war, geht 64 Minuten, ist wahnsinnig schön gezeichnet, aber sehr anstrengend zu gucken, weil wir irgendwie so eine ganz obskure Welt haben, wo alles relativ schrecklich ist und alles Leben in so Endlosschleifen gefangen ist. Und es ist sehr spärlich animiert, es gibt so ein bisschen Musik, aber irgendwie, ja, es gibt in dem Sinne keine Handlung, es sind so kleine Episoden über, ja, Figuren, die irgendwo in der Schleife hängen und, ja, Ne? Also da gibt's keine Handlung, keine Spannung, eigentlich gar nichts. Wir kriegen einfach nur diese Welt präsentiert und das ist irgendwie ganz hübsch. Zwischendurch gibt's dann so Texteinblendungen. Also es gibt nicht mal irgendwie so richtig Sprache, sondern so Texteinblendungen mit so ein bisschen philosophischen Sprüchen. Und ich glaube, wenn man drauf steht, ist das super geil. Für mich war es nix. Also jetzt stilistisch schön, aber weiß nicht, hat mir nichts gegeben und was mir auch nichts gegeben hat. Ich habe es kommen sehen, war diese ganze Animations-Kurzfilm-Packung. Da würde ich auch gar nicht auf die einzelnen Titel eingehen. Das meiste davon hat mir überhaupt nichts gegeben. Waren ein paar Sachen, die waren ganz interessant stilistisch. Waren ein paar Sachen, die waren vielleicht irgendwie ganz niedlich. Es gab irgendwie erstaunlicherweise direkt zwei Filme, die was mit Popeln drin hatten. Und ja, ach nee. Ich habe mir auch irgendwann auf der Nippon Connection schon mal so eine Kurzfilm-Sammlung angesehen. Und das gibt mir alles irgendwie, weiß nicht, befriedigt mich nicht. Aber ich meine, das sind ja alles so die Abschlussfilme von der Tokyo University of Arts, meine ich. Und die haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, auch einen YouTube-Kanal, wo man die, glaube ich, auch alle sehen kann. Insofern, falls man da Bock drauf hat, also da steckt schon irgendwie was Gutes teilweise drin, aber mich hat's alles nicht so angesprochen, aber wer auf Kurzfilme steht und auf Animation steht und teilweise ganz interessante Animation steht, möge einfach mal auf YouTube gucken. Wirklich, meine, die laden das alles auch da hoch und dann kann man das vielleicht noch gucken. Wo ich dann umso mehr Freude dran hatte, war Talking the Pictures von Masayuki Suo, im Original Katsuben, der Regisseur. Der ist irgendwie ganz interessant, weil der einerseits diesen großen Klassiker Shall We Dance gemacht hat und andererseits aber auch Abnormal Family, der ja bei Third Window Films und Rapid Eye Movies erschienen ist in der Pink-Eger-Reihe. Und das finde ich irgendwie sehr lustig, widersprüchlich. Das hier ist ein Film mit einem ganz hübschen Cast, gucken wir mal kurz rein. Wir haben Ryu Narita, bekannt aus Your Name, Weathering with You, Belle, also viel als Synchronsprecher, war aber auch hier in diesem, ich glaube, der ist auf Netflix, Homunculus oder ja, noch so ein paar Filme hier in dem Over the Town, den ich sehr mochte, war er zum Beispiel auch. Dann haben wir Yuina Kudoshima, die in diversen Ju-On-Filmen war und die auch schon hier in dem The End of the Pale Hour dabei war, den ich ja auch irgendwie ein bisschen komisch, aber durchaus gut fand. Natürlich Masatoshi Nagase, der irgendwie in jedem Film in diesem Online-Angebot der Nippon Connection zu sehen war. Hatte ich jetzt schon tausendmal erwähnt. Kengo Kura hier als Bösewicht, was super passt. Der hat irgendwie ein sehr ja, schlagforderndes Gesicht. Ich glaube, das lässt sich schön klatschen. Und das ist sehr, sehr wunderbar. Man kennt ihn natürlich aus Shoplifters, Shin Godzilla, Norwegian Wood, Fish Stories, Aristocats. Ein Haufen Filme, die ihr hoffentlich gesehen habt. Ja, dann haben wir noch, wen haben wir dann noch? Wenn Takuma Otto kennt man vielleicht aus Blade of the Immortal, Rurouni Kenshin, The Final, Blood of Wolves, Shield of Straw, Blood of Wolves 2. Oder letztes Jahr war er hier in One Night, der auf der Nippon Connection war. Oder auch Sea of Revival, der bei der Nippon Connection zu sehen war. Und auch hier in The Sunday Runoff, den ich in einer anderen Folge dieses Jahr kurz hatte und der auch sehr hübsch war. Da haben wir noch Yutaka Takenouchi, Shin Ultraman, Shin Godzilla, Blood of Wolves, Birds Without Names. Haufen Kram. Also, ne, guter Cast. Oh, hier einen noch. Naoto Takenaka, Happiness of the Katakuris, Ghost in the Shell 2, Tokyo Fist, Pokémon the Movie 3 und Swing Girls. Oh, hier Harakiri, das Remake und Pet Labor 2, Gemini, Ongaku. Was eine Filmografie. großartig. Also ein Film mit einem durchaus tollen Cast und einem tollen Thema. Und zwar geht es um die Banshee, die damals ja in Japan die Stummfilme vertont haben. Ja, die also quasi die Geschichte erzählt haben, die Stimmen gemacht haben und die eigentlichen Stars der Filmvorführung waren. Und hier haben wir eben einen Jungen, der sich irgendwie vornimmt, er wird mal großer Banshee und ja, dann erstmal das in so einer zwielichtigen Bande praktiziert, wo das als Ablenkung für Raub und Diebstahl und so dient und irgendwie gerät er dann an das Kino, wo sein großes Idol eigentlich arbeitet, aber schon mittlerweile viel zu besoffen ist und eigentlich keinen Bock mehr auf diese Arbeit hat. Und das ist ein sehr hübscher, netter Film, ist jetzt nichts Großartiges, aber mehr so ein guter Film, den man sich schön an einem Sonntagnachmittag reinhauen kann und sich wohlfühlt. Hat ein paar wirklich nette Witze, macht viel Freude, gibt uns einen hübschen kleinen Einblick in eben diese Phase des japanischen Films, die meisten, glaube ich, nicht kennen oder nicht davon wissen. Ich hatte ja mal irgendwann geplant, und das ist auch immer noch eigentlich ein Thema, also da ist eine Folge bisher erschienen, wo ich die Geschichte des japanischen Films ein bisschen durchgehe, wo ich mich auch mit dem Thema befasse. Das ist schon ein paar Jahre her, kam mal in einem Japanuary. Wenn ihr bei uns auf der Seite sucht, findet ihr das. Und ich behaupte immer noch, das geht irgendwann weiter. Ich muss nur mal lesen lernen, dann setzen wir es fort. Aber ja, halt so ein... Man merkt, es ist ein großer Mainstream-Film. Wir große Schauspieler dabei. Ein Regisseur, der nicht viel gemacht hat, zumindest nicht viele Filme, aber eben durchaus ein Riesenhit wie Shall We Dance. Und insofern, für sowas ist das ein sehr hübscher, toller Film. Ihr solltet jetzt halt wirklich nichts super Deepes, Intelligentes, Autorenfilm oder so erwarten, aber ja, wenn euch das... Oh, es ist sogar ein Autorenfilm, er hat selbst geschrieben. Na. Aber ja, es ist nichts Deepes, sondern halt ein hübscher, großer Mainstream-Film. Aber der macht eben viel Freude, viel gute Laune und ist sehr hübsch. Also schaut ihn euch an, falls ihr die Gelegenheit habt. Dann haben wir wieder eine Doku von Adrian Francis, mutmaßlich. Heißt Paper City und ist eine dieser Dokus, die mich jetzt nicht so wahnsinnig gepackt haben, die aber ein durchaus wichtiges Thema bearbeiten und mit viel Rückschlägen in Gerichtsverhandlungen zu tun, ein bisschen also wie Target. Und hier geht's eben darum, dass die Menschen, die damals die Bombenangriffe auf Tokio überlebt haben, ein bisschen um Anerkennung seitens der Regierung erkämpfen. Denn so in allem, wo irgendwelche Menschen nach dem Krieg Entschädigung oder irgendwie Anerkennung bekommen haben für die Opfer, die sie erlitten haben, geht es eigentlich immer nur um Soldaten oder Ex-Soldaten. Und die fordern jetzt halt irgendwie immer noch, dass man zumindest mal, keine Ahnung, eine Gedenkstätte errichtet oder irgendwie die Namen mal aufschreibt. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die zumindest für ihren Bezirk alle Namen aufgeschrieben haben, der Leute, die verstorben sind. Die haben jetzt im Laufe des Films, finden sie dann plötzlich immer noch welche. Und ja, die wollen einfach, dass die Regierung anerkennt, dass da halt Zivilisten gestorben sind, die mutmaßlich nicht hätten sterben müssen, hätte die Regierung eben ein paar Tage vorher kapituliert. Ja, na also diese Bombenangriffe, geht jetzt nicht um die Atombomben, sondern Bombardierung von Tokio. Das war halt dann kurz bevor eben die Atomangriffe und damit die Kapitulation kamen. Und ja, der Titel kommt halt daher, dass die Stadt die Häuser halt größtenteils aus Holz und Papier bestanden und deswegen sehr gut brannte. Ja, und da gibt's eben ein paar sehr gruselige Geschichten, wie die Leute eben auch von diesen Angriffen berichten. Das ist teilweise mit Bildern unterlegt, also jetzt nicht Fotos, sondern gemalten Bildern, die wohl deren Erinnerungen wiedergeben sollen. Und das ist durchaus beeindruckend, das ist durchaus bewegend, das ist auch durchaus ein wichtiges Thema. Aber ja, ist für mich jetzt nicht der Oberknall, wäre so eine gute Doku zu einem Thema, das ruhig Beachtung finden sollte und das ruhig auch mal die Regierung ein bisschen angreift. Das kann man nicht oft genug tun und insofern ein durchaus guter Film. So, dann gab es Song of a Dying Summer, 8mm gefilmt, Menschen, die Dinge tun, es ist sehr avantgardistisch, ist von einem Herrn namens Kohei Sengen, ist wohl sein Feature-Film-Debüt. Kann ich ehrlicherweise überhaupt nichts zu sagen, das plätscherte so vor sich hin. Ich habe gefühlt 30 Mal unterbrochen, weil ich einfach nicht in der Lage war, diesen Film aufzunehmen in irgendeiner Form. Und genauso ist es dann irgendwann zu Ende gewesen, geht 71 Minuten. Diese 8mm Optik hat halt natürlich einen gewissen Charme, beißt sich auch ein bisschen mit dem, was wir halt im Bild sehen, weil das eben modern ist oder moderner, als es die Optik vermuten lässt, ist ganz nett, aber ja, keine Ahnung, muss man, glaube ich, vielleicht irgendwie mehr auf avantgardistische Independent-Filme stehen. Mir hat's exakt gar nichts gegeben und ich habe ihn nur aus Prinzip fertig geschaut. Ich habe auch wirklich jedes Mal, wenn ich Pause gemacht habe, habe ich überlegt so, schaue ich den überhaupt weiter? Will ich diese 71 Minuten, die sich mindestens dreimal so lange anfühlen, fertig sehen? Also ja, mir tun ein bisschen die Leute leid, die sich den echt im Kino angesehen haben und weil sie irgendwie was anderes erhofften. Ja, aber kann ich ernsthaft nichts zu sagen. Für mich der schlimmste Film, den ich auf der Nippon Connection gesehen habe. Nicht, weil er aktiv schlecht ist, sondern weil es einfach komplett an mir vorbeigeht. Keine Ahnung, wen das anspricht. Es gibt sicherlich ein Publikum dafür. Ich bin's nicht. Wo ich eher ein Publikum für war, war Salaryman von Allegra Pacheco. Und ich finde das ganz lustig, diese Dame, die lebt eigentlich in den USA, hat aber irgendwie kein Arbeitsvisum mehr bekommen und da hat sie wohl ihre Ersparnisse genommen und ist nach Japan gegangen und ja, hat dann erstmal das Land erkundet und hatte wohl noch nicht viel von Japan gehört und jedenfalls hat sie sehr verwirrt, dass da halt nachts so betrunkene, halbtote Geschäftsmänner auf der Straße schlafen. Und dann hat sie sich eben überlegt, dass sie diesem Phänomen auf den Grund gehen muss und hat halt eine Doku drüber gedreht. Und das ist erstmal ganz niedlich, dass sie gerne mal um diese Menschen so Kreidelinien gemacht hat, als wären sie tot tatsächlich, weil sie auch nicht drauf klarkam, dass das niemanden interessiert, dass da niemand drauf aufmerksam wird, dass da Leute liegen. So ist halt total normalisiert und das... Da kam sie halt nicht drauf klar. Und hat sie eben angefangen, mit so den typischen Geschäftsmännern zu reden, sie zu interviewen, zu fragen, was, wie, wo, warum. Und es gibt halt einen ganz guten Einblick in diese Lebensweise. Wer jetzt vielleicht schon öfter mal in Japan war, hat vielleicht auch mitgekriegt, dass diese typischen Salarymen mitunter auch teilweise sehr unangenehme Gestalten sind, die sich Sachen rausnehmen, die sie nicht tun sollten, ziemliche Egomanen sind. Und natürlich nicht alle, ne? Aber das sind die, die einem dann auffallen. Und diese Doku gibt einem vielleicht auch ein bisschen Eindruck, warum die so drauf sind, so scheiße. Wir kriegen relativ viel darüber erklärt, dass ja der Lebensstil eben nicht gerade toll ist, die wirken alle sehr desillusioniert und wissen teilweise nicht, wofür sie überhaupt noch leben, weil ihr Leben eigentlich nur noch daraus besteht, dass man eben zur Arbeit geht, nach der Arbeit säuft und wenn man ein Zuhause hat, zu dem man tatsächlich zurückkehren möchte, dann schläft man eben nicht auf der Straße andererseits, wenn es doch dann irgendwie so ist, dass man lieber nicht zu Hause sein möchte, dann schläft man eben auf der Straße, weil man zufällig den letzten Zug verpasst hat. Ja, und das ist sehr bestürzend, es ist sehr deprimierend. Es wird jetzt nicht drauf bestanden, dass dieser Lebensstil super ist, weil das geile Typen sind. Natürlich wird so dieser Vergleich gezogen, so die Samurai der Geschäftswelt quasi opfern ihr Leben für die Firma und man muss das ja machen, um die Familie zu ernähren und so Kram. Das ist schon alles mit drin, aber es wird schon klar, dass dieser Lebensstil nicht erstrebenswert ist. Es wird auch darauf eingegangen, dass eine junge Frau vor ein paar Jahren, die bei einem großen Marketingunternehmen namens Dentsu arbeitete und die war glaube ich 24 und ja, starb dann eben an Überarbeitung. Also ich glaube, sie brachte sich dann wegen Überarbeitung um. Da wird auch die Mutter interviewt und so weiter. Also das macht schon sehr, sehr klar, wie einen dieser Lebensstil kaputt macht. Ne, es werden eben auch Leute gezeigt, die damit klarkommen. Es werden ein paar Leute gezeigt, das fand ich ganz großartig. Die machen Extreme Commuting, das heißt, sie versuchen auf dem Weg zur Arbeit oder eben von der Arbeit nach Hause irgendeinen geilen Scheiß zu machen, sei es irgendwie Kajak fahren oder wandern oder irgendwie die Strecke mit dem Zug fahren, die irgendwie die meisten Stationen abdeckt oder irgendeinen interessanten Scheiß, um eben den eigenen Lebensstil erträglich zu machen. Und ja, so gab es dann eben auch ein paar positivere Dinge, aber ja, prinzipiell ist das alles nicht sehr glamourös und durchaus angemessen. Und ich finde das immer ganz cool, wenn so Leute, die offensichtlich gar keine Ahnung von Japan haben, da einfach hinkommen, sich denken, oh mein Gott, was ist hier für ein kranker Scheiß, und eine Doku drüber machen. Und das ist, glaube ich, die Perspektive, die auch viele haben oder brauchen. Und das hat es durchaus sehr viel unterhaltsamer gemacht. Und das war meiner Meinung nach, auch wenn das Thema vielleicht nicht ganz so wichtig ist, wie jetzt irgendwie Kriegsopfer, in welchem Sinne. Da hatten wir die mit den Trostfrauen oder die mit den Bombenopfern jetzt irgendwie. Sondern eben einfach nur so Opfer der Gesellschaft. Aber ja, die macht mehr Spaß. Sie ist ein bisschen, die anderen, die hatten alle viel Repetitives, weil sie alle irgendwie diesen, auch das Target, ne, dieses, ah, wir kämpfen für Gerechtigkeit vor Gericht und scheitern so und scheitern wieder und scheitern wieder. Und hier hast du relativ viele Aspekte zu einem Thema wild zusammengewürfelt. Und das macht mir dann durchaus mehr Spaß als, ja, diese viel, viel ernsteren, düsteren Sachen. Und das ist ja durchaus ein Aspekt, der nicht unwichtig ist, wie das japanische Geschäftsleben läuft und wie es die Menschen kaputt macht mitunter. Und deswegen ein guter Film. Und eine andere Doku, die ich auch noch ganz, ganz toll fand, heißt Origami, ging relativ kurz, 52 Minuten, von Tadasuke Kotani. Das ist ein Mensch, der auch schon Tamaranzaka gemacht hatte, den ich auch sehr hübsch fand. Der lief auch, ich weiß nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes Jahr auf der Nippon Connection war, aber das war auch ein sehr hübscher Film und diesmal hat er halt eine Dokumentation gemacht und da geht es um einen Maler, der heißt Atsushi Suwa und der wird von einer Familie engagiert, ein Porträt ihres verstorbenen Sohns zu machen. Es wird nie so richtig klar, woran der jetzt gestorben ist oder so. Und dieser Maler, der hat auch so eine etwas interessante Taktik ranzugehen. Der interviewt quasi die Familie und malt dabei Porträts eben der Familienmitglieder. Nicht nur Familie, es kommt auch noch eine Uni-Freundin von dem Sohn dazu. Und es ist insofern ganz interessant, als dass wir immer mehr und mehr über den Sohn lernen. Wir lernen ein bisschen was über die Familie. Wir kriegen ein bisschen die Perspektive der Familie mit. Und wir kriegen ein bisschen mit, dass dieser Sohn vielleicht auch gar nicht mal so zufrieden war oder dass da vielleicht noch irgendwie was, dass er vielleicht seine Uni gar nicht sein, also er wollte Mediziner werden, dass das vielleicht gar nicht so sein ganz großes Ziel war. Und es sieht so aus, als würde dann die Familie über diese Zusammenarbeit mit dem Maler eben selber auch noch was über den Sohn lernen. Also gerade weil er eben als Außenstehender dann Einblicke und Eindrücke bekommt und die anders verarbeitet, als es die Familienmitglieder jetzt tun würden. Und so entfaltet sich dann über den Film, dass dieser Junge oder dieser junge Mann eigentlich eine große Liebe für das titelgebende Origami hatte und das fließt dann eben in das Werk mit ein. Und es ist eine wirklich schöne Doku. Das Porträt, was am Ende rauskommt und wie die Familie drauf reagiert, ist toll. Es ist halt kurz, 52 Minuten. Das vergeht wie im Fluge. Und es ist einfach schön, diesen Menschen über eben diesen Umweg doch noch kennenzulernen. Und ist toll, macht Spaß. Ist ein sehr für das Thema sehr positiver und schöner Film. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wo ich ein bisschen eher Probleme mit hatte, war Aigo Gaga, Welcome Home Mom von Naoko Nobutomo, die zuvor einen Film machte, der heißt Aigo Gaga, My Dear. Und das sind jetzt halt beides Dokumentationen. Der erste Teil, da hat eben diese Regisseurin eine Dokumentation gemacht über ihre Eltern. Und anscheinend, ich sehe es hier jetzt gerade selber erst, sie hat zuerst so TV-Dokus über ihre Erfahrung mit Brustkrebs gemacht. Und jetzt hat sie eben dann einen Film über ihre Eltern gemacht. Ich nehme an, die waren eben auch in diesen TV-Dokus zu sehen und dann sagte vielleicht irgendwer, oh, das ist doch ganz spannend, mach doch was über deine Eltern. Und zwar geht es darum, dass die Mutter, die ist so in den 80ern und der Vater, der ist im ersten Film 95, wenn er 95 ist, dann ist sie 87 in dem ersten Film. Und im ersten Film ist es wohl so, dass sie langsam an Demenz erkrankt und eben Pflegebedarf. Und der zweite Film steigt da irgendwo ein, zeigt uns so ein bisschen, wie die Familie vorher war, geht auch auf diese Brustkrebsgeschichte ein bisschen ein und setzt dann eben da an, wo die Mutter 90 ist und der Vater 98. Das heißt, das Demenzding ist da schon voll im Gange. Und es geht halt einfach weiter um diese beiden Eltern, wo sich jetzt eben dieser 98-Jährige in der Pflicht sieht, seine Ehefrau zu pflegen. Und auf der einen Seite ist das schön und auf der anderen Seite ist das auch teilweise sehr witzig. Auf der anderen Seite ist es hochgradig deprimierend, weil uns klar ist am Anfang an des Films, diese Frau wird nicht mehr lange leben. Und ich weiß nicht, ich finde es dezent pervers, einen Film über die sterbende Mutter zu drehen. Also einerseits kann ich es verstehen, dass man sagt, dass man da irgendwie eben die Mutter in guter Erinnerung haben will und diese wohl tolle Frau eben würdigen will oder was auch immer oder ne, dass die Menschen auch ein bisschen sehen, wie das ist, jemanden an Alzheimer zu verlieren. Da ist durchaus viel Wichtiges drin. Aber dieser Gedanke, dass eine Tochter der Welt zeigt, wie ihre Mutter elend zugrunde geht, also ich finde es ein bisschen unangenehm und pervers. So auf einer Ebene. Ne, also bei allem Verständnis und bei allem, wo ich sehe, okay, das hat eine Daseinsberechnung, ist auch nicht unwichtig. Und ganz ehrlich, der Vater ist sauwitzig und ein super Typ. Dieser Film geht über Jahre. Wir sehen noch den 100. Geburtstag des Vaters. Ne, und das ist großartig, wie er sich dann jeden Tag hat schon die Körperhaltung von so einem Schrimp. Aber kämpft dann noch jeden Tag sich zum Krankenhaus, um zu seiner Frau zu kommen, und das ist alles toll und schön anzusehen. Aber mir war es erstens dann halt zu deprimierend. Und zweitens, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen moralische Probleme mit. Er ist an sich ein wirklich guter Film. Das ist alles schön, das ist alles gut gemacht. Man kann eigentlich prinzipiell nichts gegen diesen Film sagen, außer dass es mich auf einer Ebene wirklich so ein bisschen so sehr unangenehm berührt hat, dass da eben die Mutter, die im Sterben liegt, so ausgestellt wird. Ja, ist, glaube ich, eine Sache, wo jeder für sich entscheiden muss, wie man das auffasst und ob man das sehen möchte oder nicht. Der Film wird generell sehr gut bewertet. Also ich glaube, die Leute mögen das prinzipiell. Und wir sehen auch die Premiere. Also in diesem Film sehen wir die Premiere des ersten Films. Und alle finden das ganz toll und liebreizend. Und wir, gerade der Vater, den lieben sowieso alle. Also ja, wie gesagt, hat auch eine gewisse Wichtigkeit zu zeigen, wie es Alzheimer-Patienten geht. Aber ich habe da so ein bisschen Probleme mit. So viel dazu. Das war jetzt erstmal die Nippon Connection. Wie gesagt, wir haben noch so generell einen Rückblick über das Ganze. Ich gucke mir auch noch diesen einen Titelgewinner an, damit ich dann mit Daniel auch noch vielleicht ein bisschen drüber reden kann. Und dann schauen wir mal. Aber ja, jetzt erstmal die Kurzkritiken sind vorbei. Es kommt sicherlich noch mehr und Schönes und anderes. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr uns dann auch weiter hört. Gerne Bewertungen auf Ko-fi, ist auf dem Blog verlinkt. Könnt ihr uns auch gerne irgendwie 3 € für die Serverkosten geben, falls ihr da Bock drauf habt. Ihr könnt auf unseren Discord-Server kommen, wo wir munter Blödsinn reden, wo wir auch gerne mal irgendwie im Audio-Chat schnacken. Ihr könnt auch gerne uns ja eine Bewertung geben auf Twitter, auf Facebook. Niemand benutzt mehr Facebook, ist zwar da, aber egal. Also macht gerne Sachen und kommuniziert mit uns. Wir mögen das. Und in diesem Sinne, tolle Nippon Connection. War jetzt genau ein Film, der mir so gar nicht zugesagt hat. Und das ist doch eine gute Bilanz. Ich glaube, das ist eine Komplettgurke, muss es geben. Ne, wo wäre die Welt ohne Gurken? Also sie wäre besser, denn ich hasse Gurken. Aber, ne? Und mit diesen Worten, tschüss, auf dass es eine bessere Welt auch mit Gurken gibt.